Ja, also auch wenn ich Vocals aufnehme, mache ich das eine auch nur halb drauf.
Echt?
Weil egal, wie ich das einpegel, mein Monitor-Sound sozusagen.
Aber du hast auch mehr Clean Vocals tatsächlich, ne?
Ja, geht aber.
Also im Vergleich zu mir zum Beispiel.
Im Vergleich zu dir.
Also weil ich brauche echt absolutes Vakuum, damit ich quasi nur noch den PA-Sound höre.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit Jan und Johnny, das bin ich. Und Jan ist heute nicht da. Er ist dabei, das schöne Rockstar-Leben zu genießen. Und von seinen Metal-Millionen ist er nach Bulgarien geflogen und hängt wahrscheinlich am Strand rum. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er macht. Der Gast hat es dafür geschafft und das ist heute der liebe Nachtgarm.
Moin.
Von der Band Negator. Negator ist eine Extreme-Metal-Band, habe ich auf Wikipedia gelesen.
Ja, mittlerweile würde ich das so nennen, ja.
Ich hätte gesagt, es ist Black-Metal mit Death-Metal-Einfluss.
Auch das würde es treffen, aber um es halt kurz zu halten, trifft Extreme-Metal einfach besser, weil wir sind extrem.
Ja, also eben kein
klassischer
Heavy-Metal oder
genau, kein klassischer Death-Metal, kein klassischer Black-Metal, sondern ein Mix aus allem, was uns gefällt und dementsprechend.
Also was für die ganze Familie.
Ja, ganz genau.
Für die Schwiegermutter.
Für den Sonntagnachmittag.
Für den ZDF-Fernsehgarten.
Ja, ganz genau, ja, unbedingt.
Perfekt. Ihr macht das schon, oder du machst das schon ein paar Tage länger.
Hm.
2003 habt ihr die Band gegründet?
Oder? Negator, ja.
Negator, ja.
Ja, davor habe ich auch schon gemacht,
Okay, da kommen wir auch nochmal zu. Kommen wir mal erstmal dazu, was du aktuell so machst. Du bist, das habe ich glaube ich nicht erwähnt, Sänger. Auch wenn Singen ja immer so eine Frage ist, wenn ich Leuten sage, ich singe in der Band, dann sage ich, ich sage meistens dazu, ich singe in der Band, also eigentlich schreie ich und spreche ich. Weil selbst das, was ich an Singen mache, ist meistens weit weg von Singen, sondern eher so Sprechgesang. Und du, was würdest du sagen, machst du? Brüllst, schreist?
Ich singe.
Du singst.
Weil es tatsächlich eine Technik ist, die man lernen kann, wie jede andere Gesangstechnik auch. Und dementsprechend ist es halt eine sehr ungewöhnliche für das normale Ohr, aber trotzdem nicht unmögliche Gesangstechnik, die halt eben erlernt werden kann. Und deswegen ist es immer noch Gesang.
Deswegen gilt es als Singen.
Weil Schreien ist halt eben genau das, Schreien und keine Technik mehr.
Ja. Ja, mache ich so. Aber
würde ich das alles schreien, was wir da machen, würde ich wahrscheinlich nach 30 Minuten für 3 Wochen keinen Ton mehr rauskriegen.
Ja, das ist auf jeden Fall.
Sagt meine Logopädin.
Eure Musik ist sehr. Ich empfinde die als sehr sportlich.
Ja.
Also sowohl was da am Schlagzeug passiert oder an den Instrumenten, als auch das, was du machst, ist auf jeden Fall Hochleistungssport sozusagen.
Ja, es ist wie ein Marathonlauf, ein komprimierter Marathonlauf, ja.
Also es ist ein Marathonsprint.
Oder so, genau.
Und ihr bringt eine neue Platte raus.
Ja, jetzt Freitag am 18.
Genau, wenn ihr diese Folge hört, dann ist die Folge ist das Album höchstwahrscheinlich draußen gerade. Und jetzt habe ich versucht, mir zu merken, welche 3 lateinischen Wörter es sind.
Unitas,
Puritas.
Existentia.
Existentia.
Genau. Einheit, Reinheit, Existenz.
Also es ist wahrscheinlich ein religiöses, christliches Album.
Total. Nein, eigentlich ist es tibetisch inspiriert. Nein, Bullshit. Also der Titel der Platte ist eigentlich nur das Synonym für das lyrische und musikalische Konzept hinter der Platte, die ja nun auch sehr lange gedauert hat, bis wir sie fertig hatten. Das in Gänze jetzt zu erklären, kann ich machen, dauert dann. Oder ich versuche es anzureißen.
Wir können ja zum Entstehungsprozess, wir können ihn ja vielleicht versuchen kurz.
Okay, ja.
Wir haben uns ja schon mal getroffen.
Genau, im Songwriter-Musiker-Sommercamp.
Genau, vor 2 oder 3 Jahren, das ist schon ein bisschen her, ne?
Boah, Alter.
Oder sind es sogar 4? Ich kann mir sowas nie merken.
Ich auch nicht, keine Ahnung. Aber ich meine, es muss 4.
Vor ein paar Jahren im Songwriter-Camp von Enorm Music.
Genau.
Das ist der Verlag,
der gemeinsame Verlag.
Genau, wo wir beide sind. Und da war das auf jeden Fall noch, so wie ich das erinnere, warst du da noch ziemlich am Arbeiten.
Genau, da war der Songwriting-Prozess noch lange nicht abgeschlossen. Ich glaube, ich hatte 2 fertige Tracks mit, fertig im Sinne von pre-recorded, wie man so schön sagt, wo gerade irgendwie Lyrics zu entstanden sind. Also noch weit weg von fertig. Mhm. Insgesamt hat das ganze Album 6 Jahre bis zur Veröffentlichung gedauert, 5 Jahre bis zur Aufnahme im Studio vom quasi ersten Tonschreiben, bis letztes Jahr August dann wir ins Studio gegangen sind, um das ganze Ding aufzunehmen.
Mhm.
Und 5 Jahre sind echt eine lange Zeit.
Ja.
Ja. der Entstehungsprozess, die Initialidee war tatsächlich an das letzte Album anzuknüpfen, das da Gates to the Pantheon heißt. Um das kurz zu umreißen, das Pantheon ist in dem Fall kein Gebäude, ja, so da, wo alle Götter verehrt werden, sondern stand sinnbildlich für den Ort in der Seele eines Individuums, das dieses Individuum eben zu diesem macht. Sprich, alle deine Eigenschaften, gleichbedeutend mit Göttern, kommen an einem Punkt zusammen und formen dich sozusagen. Nun war der Weg zu diesem Pantheon, zum eigenen Pantheon, das lyrische Konzept der Platte. Und auf diesem Weg muss man Tore passieren, an denen man in der Regel Prüfungen ablegen muss. Meistens sowas wie Selbstreflexion und so weiter und so fort. Und dann stand natürlich die Idee im Raum, was passiert denn, wenn man dann irgendwann da ankommt? Also ist ja schön, dass du jetzt da bist und dann?
Ja, was ist das Ergebnis dann?
Ja, oder wie geht's weiter? Also ne, was so. Und da musste ich mir tatsächlich erstmal lange Gedanken drüber machen, weil das tatsächlich viel mit Selbstreflexion und mit Weiterentwicklung und mit dem Überwinden alter Gewohnheiten und sowas zu tun hatte. Weil, naja, in Bezug auf einen selbst steht man ja eigentlich sich selbst immer nur im Weg, wenn es um Weiterentwicklung geht. Gleich aus welchem Grund.
Ja, das
die sind ja mannigfaltig.
Sozusagen ist diesem Problem inhärent. So.
Genau. Nur man kann halt einfach meiner Meinung nach nicht mehr werden oder eine bessere Version von sich selbst werden, wenn man nicht eben genau diese alten Sachen, welche das auch immer sind, hinter sich lässt. Also ist kurz zusammengefasst das Konzept der neuen Platte genau das. Sich einmal noch seinen schlechten Gewohnheiten, schlechten Situationen, Erinnerungen, was auch immer stellen, sie quasi nochmal durchexerzieren, um sie dann nie wieder erleben zu müssen, weil man sie eben überwunden hat. Vor dem Hintergrund, dass man kann keine alten Gewohnheiten ablegen, wenn man sie nicht hat. Verstehst du? Es bedingt sich ja quasi nur. Ich versuche dem Ganzen halt dann einen Namen zu geben. Und für mich wäre dann tatsächlich am Ende, also das Ergebnis dieses Prozesses wäre, oder das wünschenswerte Ergebnis wäre, in sich selbst wiedergeboren werden, das klingt jetzt natürlich sehr spirituell, in absoluter Einheit mit sich selbst.
Unitas.
So ist es. Rein von allen alten Lastern.
Puritas.
Als pure Existenz oder als Existenz in sich neu entstehen. Existenzia. Und noch einfacher kann ich es leider nicht formulieren.
Also das Klischee von der Metalband, die irgendwas macht, damit sie Lärm machen kann, ist bei euch nicht erfüllt. Da steckt schon was drin.
Also seit Panzermetal ist dem nicht, beziehungsweise nach Panzermetal haben wir dem quasi nicht abgeschworen, aber wir hatten dann alles im Lärmbereich gesagt.
Übrigens ein Begriff, also Panzermetal als diesen Kampfbegriff, den habe ich irgendwie mal mitbekommen, bevor ich jemals einen Song von euch gehört hatte. Und habe auch irgendwann bei einem Konzert mal so aus Scheiß behauptet, dass wir Panzermetal machen würden. Das hat auch, glaube ich, wir haben immer so Running Gags, die überleben nie lang. Ich glaube, es hat auch 4 oder 5 Konzerte gehalten, bei denen ich konsequent in irgendeiner Ansage behauptet habe, jetzt wird Panzermetal kommen.
Ja, bei uns hielt der Running Gag ein bisschen länger tatsächlich.
Ihr habt ein bisschen mehr damit gemacht.
Ein Album danach benannt.
Das war ganz lustig, als ich dann viel später irgendwie mal so, ach klar, das war ein Negator. Also.
dazu sei vielleicht kurz gesagt, dass Panzermetal als Begriff oder als Bezeichnung natürlich quasi sowas wie eine Quintessenz dessen ist, was wir mit den 3 Alben davor eben gemacht haben. Und das war halt Black Metal in mehr oder weniger allen oder zumindest vielen Facetten. Ja, und wenn du dem irgendwann einen Namen geben musst, außer Black Metal,
Ja, es ist schon geiler.
Ist halt geile
Genre-Schöpfung.
Panzermetal.
Ja. Es sagt schon irgendwie, also es ist.
Sehr griffig.
Genau, es ist sehr griffig, es sagt was, es ist auch beliebig genug.
Ja, ganz genau.
Also, das ist schon geiles Genre. Genau.
Und man darf es halt auch nicht so ernst nehmen, was die meisten Metaller oder auch Leute, die mit Negator zusammentreffen, zum ersten Mal oft, naja, nicht verstehen, will ich nicht sagen, aber stoßen sich an diesem an dieser Begriff Bezeichnung.
Panzer einfach, ja,
Panzermetal, das klingt halt sehr, naja, militant, dies und jenes, und dann liest man die Texte und alte Werte und Eisenwiedersiechtum und lalala. Nun vergessen viele das halt einfach immer in den Kontext zu setzen, wie eben jetzt auch mit Unitas, Puritas, Existentia, wo man, also, ne, weiß ja, weiße Jungs, die Reinheit auf ihr Album schreiben. Mhm. Ich glaube, das muss ich nicht weiter ausführen, welche Vorwürfe einem da entgegenhallen.
Ja, was ein Reflex es da auch geben kann, quasi.
Genau, es ist halt auch eine schlechte Angewohnheit mittlerweile der Gesellschaft geworden, das sofort gleichzusetzen. Nur hat das eine mit dem anderen eben nichts zu tun. Weil, naja, seelische Reinheit, deine Hautfarbe ist mir scheißegal. Jeder kann dieses Ziel haben oder eben nicht. Mhm. Verstehst du? Also, naja, aber es ist halt, wir kokettieren natürlich gerne mit Begrifflichkeiten. Ohne mit dem Hintergrund politisch anecken zu wollen, weil das ist so das Letzte, was mich in Bezug auf meine Kunst interessiert. Und das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben.
Ja.
Natürlich bin ich politisch interessiert, aber sobald ich Musik mache, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun.
Ja, ich meine, es ist ja auch die Kunst, auch von der eigenen Person zu trennen. Also,
total.
Ist ja auch was,
Wobei,
man vielleicht verstehen muss. Ich meine, man kann es mehr, man kann es weniger machen.
Klar.
Und ich denke, völlig trennen kann man es sowieso nie.
Naja, Panzer Metal war eine komplette Loslösung. Aber also das war eine reine Kunstform. Das muss man mal so stehen lassen. Aber die letzten beiden Alben waren extrem persönlich, nur halt eben sehr metaphorisch verpackt.
Ja, und eben auch so verkopft sozusagen, also mit Themen oder...
Total. Persönliche Themen, die mir sehr nahe stehen. Ne? Also das lyrische Konzept hat mich echt fertig gemacht stellenweise. Also ich habe wirklich lange für die Texte gebraucht. Das heißt nicht, dass die mega komplex oder, ich weiß nicht, irgendeinen Preis verdienen, weil sie so gut sind, sondern einfach, weil sie so nah an mir dran sind, dass ich halt versucht habe oder versuchen musste auch, die richtigen Begriffe zu finden und mit Metaphern zu finden, um sie eben im Nachhinein dann auch aus der Distanz betrachten zu können. Was total schwierig war für mich, weil so viel Veränderungen in meinem Leben passiert sind, eben genau in der Schaffenszeit für dieses Album.
Naja klar, wenn man so einen persönlichen Anspruch an die eigene Lyrik hat, ist es ja auch immer was völlig anderes, als wenn man was anderes schreibt. Also,
das ist ganz furchtbar.
Ich habe einmal für Suffrage einen Song geschrieben, also einen Text geschrieben. Und das ging total einfach, weil ich habe zu der Zeit in der Punkband gespielt und hatte gar nicht, ich habe gedacht, ja geil, so Death Metal, ich mache da jetzt was über einen, also es waren
auf welcher Platte?
Auf der Massive Forced Enmity and Hate oder so?
Nee,
heißt die Enmity einfach die Platte? Ich weiß es gar nicht mehr.
Aber es war schon eine der späteren Platten.
Genau,
es
ist eine der späteren.
Ja. Sorry, Ole.
Da war es tatsächlich so, dass das für mich so total einfach war, weil ich habe dann einen Text geschrieben, ich glaube, über einen Serienmörder, der immer wieder geboren wird oder irgendwie so.
Okay.
Also auch so ein Slasher-Ding irgendwie ganz stumpf. Ich sag mal, selbst, das ist jetzt sowieso, war das natürlich kein persönlicher Inhalt, aber wahrscheinlich, wenn ich selbst in einer Death-Metal-Band gespielt hätte, die solche Inhalte hätte, wäre es schon schwieriger gewesen, weil ich einen anderen Anspruch gehabt hätte.
Und
genauso kann man halt, wenn man jetzt sagt, ich schreibe jetzt mal irgendwie einen Saufpunk-Song oder so. Manchmal denkt man sich ja aus Scheiß irgend so ein Zeug aus, oder wenn wir mit der Band unterwegs sind, denken wir uns irgendwelche Lieder aus. Ich habe mir zum Beispiel einen Mallorca-Partyschlager ausgedacht, um meinem Gitarristen gegenüber zu behaupten, dass es den gibt. Ich sage jetzt nicht, welchen.
Das ist konsequent.
Ich sage nicht, welchen, dann weiß er ja, dass es den nicht wirklich gibt.
Ja, ist klar.
Aber sowas zu schreiben, zumindest so auf billig, ist dann eben total einfach. Aber in dem Moment, das habe ich auch als Texter gemerkt mit der Zeit, dass man immer mehr auch vielleicht so einen Anspruch entwickelt und denkt, ey, jetzt, ich will da was reinstecken. Und selbst wenn man jetzt kein, so wie du, da so wirklich so ein Konzept hat, wird es dann schwieriger, wenn einem was daran liegt.
Mein Problem in Anführungsstrichen, also ja, ich unterstreiche, was du gerade gesagt hast, aber jetzt in Bezug auf mich vor allem, mein Anspruch ist immer der gleiche, egal welches Projekt ich anfasse. Was mich halt auch oft daran hindert, Projekte in erster Linie anzunehmen, weil ich genau weiß, dass der Arbeitsaufwand, den das mit sich bringen würde, also den könnte ich dann nicht leisten oder
erbringen. Also du kannst sozusagen das auch nicht abschalten, diesen Anspruch.
Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es nie wirklich versucht, weil ich mag es tatsächlich auch, diesen hohen Anspruch zu haben an mich selbst und an das, was dabei rauskommt. Das mache ich in meinem täglichen Beruf halt genauso oder in meinem Privatleben auch, was viele Leute übrigens sehr nervt. Aber so bin ich halt und beziehungsweise so habe ich mir ausgesucht zu sein.
Ja.
Weil ich bin so nicht, mehr oder weniger nicht erzogen worden, sondern ich habe mir das irgendwann selbst antrainiert. Einfach, weil wenn ich was gemacht habe, habe ich es halt richtig gemacht, wie man so schön sagt.
Ja.
Oder eben gar nicht. Ne? Und so ist das quasi entstanden, dieses ganze Verkopftsein, könnte man fast sagen. Und das macht es halt brutal schwierig. Aber ich bin dann auch so konsequent und sage es mir halt scheißegal, dann dauert es halt 5 Jahre. Dann
muss man sich halt durchkämpfen.
Ja, dann ist es halt so, ganz genau.
Und so war es dann auch
zur neuen Platte. Auch. Absolut, ganz genau.
Schreibst du auch die Musik?
Nee, schreiben wäre gelogen. Das macht tatsächlich Finnskalt, der seit vielen Jahren dabei ist. Ich vergesse leider immer, in welchem Jahr er eingestiegen ist, weil Jahreszahlen sind.
Ja, wie gesagt, irgendwie irrelevant. Kann ich auch nicht.
Er ist auf jeden Fall lange dabei. Und meistens läuft es halt so, dass Finnskalt, also entweder schleppt er halt tonnenweise Riffs bei mir an oder eben schon nach seinem Verständnis fertige Songs. Entweder gibt es dann schon Texte, an die er das angelehnt hat, oder nicht. Und wir nähern uns dann, also die Arrangements kommen oft von mir. Mhm. Das heißt, ich nehme dann seine Riffs und versuche da irgendwie einen Song draus zu machen oder nehme seine Songideen, reiß die meistens komplett auseinander oder oft und baue die neu zusammen. Also es ist so ein bisschen Lego-Tennis.
Okay, es hätte mich jetzt nämlich auch überrascht, wenn du da keine Kontrolle ausübst sozusagen. Also
doch,
wenn du da loslassen könntest, das hätte mich überrascht.
Nee, das hat mit loslassen können. Ich wäre froh, wenn, und das ist das Schwierige, gerade bei so einer Musik, ich wäre ja froh, wenn Finnskalt quasi Texte von mir nehmen könnte und da jetzt, keine Ahnung, nicht den Hit drauf schreibt, sondern halt einen Song draus macht, wo die ganze Band sagt, ey Alter, das ist der Song.
Was sowieso schon so ist, wie du es dann haben willst eigentlich sozusagen. Das wäre das...
Nee, das ist ja das Schwierige. Wenn ich einen Text schreibe, habe ich selten eine Melodie dazu im Kopf, sondern immer eine Stimmung. Und jetzt versuch mal einem Gitarristen als Sänger, der keine Gitarre spielen kann, zu erklären, wie diese Stimmung sich für dich, also wie die für dich klingt und wie die sich für dich anfühlen muss.
Ja.
Das funktioniert mal gut und mal gar nicht. Dementsprechend dauert das halt manchmal. Aber ja, es geht immer meine Stimmung, seine Stimmung und daraus formen wir dann was. Und was am Ende dabei rauskommt, sind Songs, die wir dann dem Rest der Band zeigen und entweder die sagen, das feiern wir ab oder die finden es halt kacke. Und dann geht es wieder ans Reißbrett. Das ist, das halten wir jetzt.
Geschliffen dann.
Genau. Und manchmal auch zu lange geschliffen tatsächlich. Wir haben auch schon Songs verworfen, weil wir einfach nach 3 Jahren an einem Song rumschrauben gesagt haben, das geht nicht vor.
Das Feeling ist nicht mehr da sozusagen dann.
Ja, genau. Es artet dann komplett in Arbeit aus, die vor allem in nichts fruchtet.
Ja.
Und dann hat man müsste einen Kompromiss eingehen, um das dann so aufs Album zu bringen beispielsweise. Und da kommt dann wieder mein Ego.
Ich würde sagen, so wie ich dich einschätze, wirst du auch nicht sagen, okay, ich finde den Song jetzt nicht so gut, aber wir haben erst 10, wir brauchen 11. Der kommt jetzt als Filler rauf. Das wird bei dir wahrscheinlich nicht passieren.
Nee, tatsächlich ist es so. Also es passiert nicht. Ich würde nie einen Kompromiss eingehen. Das Spannende ist allerdings, dass ich einige Songs, vor allem auf dem jetzigen Album, was heißt einige, es sind irgendwie 2, von denen ich anfänglich gedacht hätte, das sind tatsächlich nicht mehr als Füller, aber wir müssen halt ein bisschen Gas geben. Hab mich also schon so ein bisschen von dieser Zwangsneurose gelöst. Ist
schon ein bisschen weicher geworden.
Ja, jetzt genau. Ich werde ja auch nicht jünger. Und
altersmilde.
Musste dann aber im Nachhinein feststellen, dass auf jeden Fall einer dieser beiden Songs jetzt zu meinen Lieblingssongs gehört auf der neuen Platte. Was ja auch immer schwierig ist, wenn man, weißt du, selber seine eigenen Songs toll finden, ist eine Sache. Das kann man aber auch nur so lange. Und wenn man 5 Jahre an einem Album schreibt, dann hat man die Songs irgendwann schon 3 Millionen Mal gehört, bevor sie auf dem Album sind.
Hat man sie schon tot gehört,
so
bevor
ist
es überhaupt draußen ist, ja.
Und glücklicherweise hatte ich jetzt vor kurzem so ein Erlebnis, dass ich den analogen Master auf einem analogen Medium, also wir haben 3 Master anfertigen lassen, dazu später vielleicht mehr, den analogen Master, schön Bandmaschine und so weiter und so fort, auf einem analogen Medium mir anhören konnte und das war wie die Platte zum ersten Mal hören. Das habe ich noch nie erlebt, weil ich bin kein physischer Produktfreund, schon lange nicht mehr. Werde es aber gerade wieder. Also nicht ausschließlich durch unsere Platte jetzt, sondern auch durch 2, 3 Platten, die mir vorher als Vinyl und auch Tape zugespielt worden sind, wo ich gedacht habe, wow, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich meine, ich bin alt genug, ich kenne die, ich komme aus der Zeit. Weißt du?
Das ist eigentlich nichts Neues für dich.
Nee, gar nicht. Es kommt halt gerade wieder und ich denke immer so, ja komm, hör auf, lass das. Fortschritt geht nach vorne in der Regel. Aber nein, in dem Fall muss ich tatsächlich sagen, analoge Medien gefallen mir sehr gut und hatte halt diesen Aha-Effekt in Bezug auf diese zwei Songs und eben einen davon, wo ich gedacht habe, boah, der ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten geworden. Und vorher habe ich gedacht, den können wir nicht aufnehmen, Alter, das geht nicht. Aber wir mussten ihn halt aufnehmen.
Ja, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man sozusagen begrenzt ist in der eigenen Handlungsfähigkeit. Also wenn so äußere Umstände einen vielleicht zwingen, auch mal Sachen zu machen, wo man zuerst dachte, das läuft nicht. So,
geht ja,
nicht.
Absolut. Also
ist nicht vereinbar.
Ja, definitiv. Deswegen hatten wir bevor wir die Songs fertig hatten, haben wir den Studiotermin gebucht. Weil ich halt gesagt habe, so.
Es muss eine Deadline geben.
Genau. Ich habe halt mit Finske halt lange drüber hin und her. Ich sage, Alter, wir müssen jetzt mal Gas geben irgendwie. So. Sonst schreiben wir uns halt tot. Und lange Rede, kurzer Sinn, haben wir den Termin gebucht und dann hatten wir, glaube ich, noch 6 Monate Zeit, bis es dann soweit war. Oder nicht mal. Ich glaube, wir haben es im Dezember gebucht und ich weiß nicht, im Januar, ist auch egal. Und 3, 4, 5 Monate später mussten wir halt ins Studio und das war so okay. Alter, jetzt Vollgas.
Ja. Wenn ich der Chef von Negator wäre, dann würde ich als nächstes eine EP machen, die an einem Wochenende entsteht. Inklusive Dokumentation, wie du ausrastest im Studio.
Ja, das wäre wahrscheinlich eine kurzweilig sehenswerte Geschichte, ja.
Das könnte genau der Kontrast sein, den man braucht.
Ja, so eine Schocktherapie für mich vor allem, da mal rauszukommen aus diesem Muster.
Okay, wo du es eben schon angesprochen hast, das interessiert mich jetzt mit den, wo wir noch in der Gegenwart sind, warum macht man 3 Master?
Weil wir in einer Zeit leben, wo es so viele unterschiedliche Medien gibt, und da kommt wieder mein eigener Anspruch. Ich möchte auch diese Medien bedienen können auf die bestmögliche Art und Weise. Das bedeutet aber, wenn du einen digitalen Master anfertigst und den auf ein analoges Medium spielst, klingt das okay im besten Fall, aber nicht geil. Mhm. Also haben wir eben einen Master für digitale Medien, also Spotify, iTunes, diesen ganzen Streaming-Piss gemacht. Wir haben einen CD-Master, einen ganz normalen Glasmaster, wie man das halt von der CD-Produktion her kennt. Mhm. Oder als Musiker kennt. Und halt eben ein Analog-Master über eine Telefunken-Magnetophon 15A, die seit 1977, glaube ich, oder so nicht mehr gebaut wird. Also eine Bandmaschine, um es mal kurz zu sagen.
Und aber ihr habt digital aufgenommen, wie man das heutzutage macht.
Ja, und dann mit der Musik
wird es quasi da nochmal drüber gezogen.
Ja, aber nicht als Stereo-Out sozusagen. Also du hast nicht den fertigen Song, sondern er wird schon in Einzelspuren.
Okay.
Also diese Bandmaschine hat 32 Kanäle, die du einzeln ansteuern kannst.
Genau, dann macht es natürlich auch einen bedeutenden Unterschied.
Genau.
Wenn es
einfach nur eine Stereospur, also den Song durch eine Bandmaschine
jagst. Ich würde sagen, weil da wird ja dann eigentlich nicht viel mit passieren. Aber genau, okay.
Genau, also wir haben dann digitalen, die Drums, die Overheads der Drums, die Vocals und den Bass jeweils einzeln in die Bandmaschine geschickt. Also natürlich nicht 32 Kanäle genommen, sondern
da werden schon welche zusammengelegt dann.
Ja, die Gitarren zum Beispiel, quasi. Die lagen dann zusammen. Ja. Aber eben durch die Beschaffenheit dieser Bandmaschinen und der Bänder, also echte Magnetbänder von BASF und so, kriegt das Ganze halt nochmal eine ganz andere Dynamik, eine andere Wärme, ein anderes Klangbild.
Ja.
Und das ist jetzt auf den Tapes und auf der Vinyl.
Aber es ist natürlich richtig, wenn man Vinyl macht, dann macht es auch Sinn zu sagen, okay, wir nehmen jetzt nicht einfach das Master für die CD und überspielen das.
Ja. Die meisten Bands haben nur keine Kohle dafür.
Ja, klar.
Und wir eigentlich auch nicht, aber wir haben gesagt, wir müssen es trotzdem machen.
Ich wollte gerade sagen, da können wahrscheinlich sehr viele Musiker ein Lied von singen, dass man sich eigentlich gar nicht leisten kann.
Ganz genau.
Aber
Anspruch und so.
Ja. Ja, klar. Und das ist dann natürlich auch. Man kann natürlich auch sagen, ja, so wie viele Alben kannst du noch machen, ne? Also dann macht man es lieber vielleicht auch richtig.
Ganz genau.
Das fühle ich mit sozusagen.
Absolut, ja.
Jetzt haben wir sozusagen ja mal so ein bisschen den aktuellen Stand oder das, was jetzt kommt, so ein bisschen besprochen. Gehen wir mal ganz zurück. Du hast ja vorhin gesagt, und das hatte ich auch gar nicht mehr richtig im Hinterkopf, du hattest ja vor Negator auch schon Bands. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Musik zu machen? Oder wie hat das überhaupt angefangen?
Das ist ziemlich einfach und schnell erzählt. Der ausschlaggebende Punkt für mich, Sänger zu werden, war die Vulgar Display of Power von Pantera und das Foto von Phil Anselmo in selbiger CD. Ich habe die Songs auf der Platte gehört, durch meine große Schwester damals, beziehungsweise eine Austauschstudentin aus Amerika, die bei meiner großen Schwester gewohnt hat, die hatte die CD mit. 1990 muss das gewesen sein, oder 91. 91 war das. Ich habe das gehört, hab Phil gesehen und hab gedacht, okay, das mach ich auch. Und das ist schon die ganze Story. Und dann habe ich angefangen zu versuchen, das zu imitieren, wie man das halt so macht als Zehnjähriger. Das klang natürlich unheimlich beschissen.
Gut, ich meine, das ist...
Aber mit 12 hatte ich dann meine erste Band in großen Anführungsstrichen.
Ja, okay.
Und der Rest ist Geschichte, quasi.
Genau, was, also, du hast dann quasi erstmal deine, wir haben auch irgendwann schon mal hier den Begriff Kinderband, die ersten Kinderbands genau. gemacht. Wie ist es dann zur Gründung von Negator gekommen?
Wacken 2002 müsste das gewesen sein. Da hatte Trollfbert, der Originalgitarrist, und Anzu Sadoni, damals vom Metal Hammer, irgendeinen Disput über was kreativer Black Metal ist und was nicht. Und ich glaube, ich habe die Geschichte nie öffentlich erzählt, aber ich glaube, mittlerweile ist auch egal.
Mittlerweile geht's.
Ich weiß es nicht.
Nach 17 Jahren.
Wir werden es rauskriegen, ob es geht. Und dieser Disput endete denn, sofern ich mich korrekt erinnere, in einer betrunkenen Wette. Von wegen, so ein Album nehmen wir dir doch in einer Woche auf. Mhm. Das wurde natürlich dann vergessen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Jahr später kam Anzo dann wieder zu Trollfbert und meinte, Alter, du schuldest mir noch ein Album. So nach dem Motto. Und dann hat Trollfbert Old Black geschrieben. Ich glaube in, keine Ahnung, 4 Wochen oder so. Mhm. Ist dann mit zu mir gekommen und gesagt, Alter, willst du singen? So, ja klar, ist voll geil. und dann haben wir eine Show gespielt. Auf dieser Show quasi den Plattenvertrag angeboten gekriegt, haben das Album aufgenommen und ein halbes Jahr später veröffentlicht. Und das ist ein Negator.
Und dann hat's nicht aufgehört oder gab es eine Pause bei Negator?
Zwangspause nach Die Eisernen Verse, also nach dem zweiten Album dann, das 2005 erschien, sprich ein Jahr später als Old Black, hatte dann das Original-Line-Up mit Ausnahme von mir seinen Auftrag erfüllt. Also die hatten auch andere Ziele im Leben dann zu der Zeit und haben gesagt, so jetzt das haben wir jetzt gemacht, das reicht jetzt, jetzt machen wir was anderes. Und ich so, naja, aber jetzt hat das gerade Fahrt gewonnen, ich würde gerne weitermachen.
Du hattest noch Bock.
Genau, vor allem, weil meine Band, die ich davor oder noch stellenweise parallel hatte, sich quasi gerade aufgelöst hatte, mehr oder weniger. Und dann hat das ewig gedauert, fast 5 Jahre, bis ich ein neues Line-Up komplett zusammen hatte. Und dann kam Panzermetal raus. So als Quintessenz auf Old Black und Die Eisernen Verse. Dann haben wir eine EP rausgehauen, 2012. Dann nochmal ein Album 2013, Gates to the Pantheon. Das war so, die EP war so die erste Loslösung der alten Negator-Wege, wenn man so will. Gates war dann so das erste eigene Album. Komplett neues Line-Up. Wir haben echt viel zu oft das Line-Up wechseln müssen, tatsächlich. Und jetzt UPE, wie ich das neue Album immer gerne nenne, ist das am längsten bestehende Line-Up nach dem Original-Line-Up. Und das hört man halt auch.
Gibt es da so Fans, die heute noch zu Konzerten kommen und irgendwie sagen, früher war geiler mit dem und dem Gitarristen oder
ja,
sowas?
Ja, die machen das nicht an den Musikern fest, sondern an den Songs.
Generell so, früher war es.
Ja, ja, früher war es.
Wahrscheinlich bei Black Metal sowieso ja auch oft so ein Thema, ne?
Ja, schlimm. Also dieser ganze True, Kult, bla. Ich meine, ich kann das nachvollziehen. Ich bin nun ja auch in den 90ern dann mit der Mucke, mit der zweiten Welle des Black Metal quasi groß geworden, wenn man so will. Und ich verstehe das. Aber ich bin halt ein Freund von Fortschritt. Weißt du, ich bin Ingenieur für technische Informatik. Das Letzte, was ich will, ist Stagnation.
Und irgendwann ist ja auch mal
das
gut.
Das reicht. Ich brauche nicht das 300.000. Album, das mit einem Diktiergerät im Panzer aufgenommen wurde.
Ich bin da auch erst relativ spät so dazu gekommen, so Black Metal Klassiker nachzuhören.
Okay.
Und hatte da, dadurch, dass ich Sachen kannte, die gut produziert waren, ja, echt richtig Probleme. So, also, ich weiß noch, als ich mir von einem Kumpel die Panzerdivision Marduk ausgeliehen habe.
Geiles Album.
Und irgendwie dachte, oh fett, so, das ballert bestimmt total. Dann habe ich die im Auto reingemacht und denke, was ist das denn?
Ja.
Wie klingt das
und
denn?
Und die ist schon also, gut produziert. Du hättest noch weiter zurückgehen, Alter.
Ja, okay. Ja.
Wir reden hier Ende 80er,
da waren
Anfang
die schon,
90er.
Da hatten die ja schon ein bisschen Budget, ne?
Ja, so, ja. Das war ja, ja schon, also die Panzerdivision, ja. Damit sind die ja richtig durchgestartet, ne?
Also das ist echt, das ist das Problem, weswegen ich auch, ich meine, ich bin jetzt sowieso nicht der größte Black-Metal-Hörer, aber weswegen ich zu so einigen von den Klassikern nie einen Zugang bekommen habe, weil ich einfach, das Timing war halt scheiße. So. Ja. Das habe ich mit einigen Punk-Bands oder mit einigen Punk-Alben tatsächlich auch. Da habe ich einfach die die neueren, was weiß ich, dann 2003 das neuere Album gehört und es gibt aus den 80ern dann total geile Songs, aber die klingen halt auch, wie du sagst, mit dem Tiergerät irgendwo im Scheißhaus aufgenommen.
Das Ding ist halt einfach, um das auch nochmal zu unterstreichen, deine Aussage, ich finde auch nicht, dass man dem hinterher eifern sollte, denn als es passiert ist, als diese Alben passiert sind, war das ein Gefühl. Und dieses Gefühl habe ich heute auch immer noch. Das heißt nicht, dass ich mir deswegen zum 1.000.000. Mal die 1.000.000. Band anhören muss, die versucht, so zu klingen, wie sich 1991 angefühlt hat. Gerade im Black Metal ist das relativ, ich sag mal, technisch einfach zu bewerkstelligen, aber das Gefühl einzufangen eben nicht, verstehst du? Also du kannst so klingen wie die Bands früher, so beschissen aufnehmen.
Ja, genau.
Ihr wisst, es gibt jetzt ein Plugin für Pro Tools, habe ich gerade gesehen, Cult Drums nennt sich das. Das ist, das zielt ausschließlich darauf hinaus, so zu klingen wie eben die 90er Jahre Black Metal Drum Aufnahmen, quasi zwei Raummikrofone und Vollgas.
Ja.
Ich meine, ich finde es ja gut, dass das so ein bisschen am Leben gehalten wird.
Dass aber, es gewürdigt wird auch so ein bisschen.
Ja, ja, aber damit sollte es dann auch gut sein.
Ich finde es ist irgendwie, auf der einen Seite ist es so albern, sozusagen heute zu sagen, wir machen uns das absichtlich schwer und nehmen das absichtlich schlecht auf. Also obwohl es einfacher wäre es gut zu produzieren. Wahrscheinlich auch viele von den Bands von damals, wenn sie die Mittel gehabt hätten, das auch besser gemacht hätten.
Auf jeden Fall.
Das kommt ja noch dazu. Bei sowas fände ich es geil, wenn man dann diese kaputten Black Metal Drums nimmt und die für irgendwas ganz anderes benutzt. Also wenn man jetzt eben irgendwie eine Hip-Hop-Platte macht zum Beispiel, so Trap-Platte und
geil,
da einfach konsequent Black Metal Sound Drums benutzt. Sowas wäre dann wieder geil. Also
das ziemlich
tatsächlich
lustig,
ist bei solchen Presets, bei solchen Dingern eigentlich das Beste immer die völlig zweckzuentfremden und dann kann man was Geiles draus machen.
Ja, vermutlich hast du recht.
Aber sonst, genau, finde ich auch tatsächlich albern zu sagen, wir machen jetzt eine Punk-Platte, also darf die auch nicht gut klingen, so nach dem Motto.
Weißt du, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel für die, vor allem auch für die Leute, die jetzt zuhören, die eben nicht so mit Black Metal bewandert sind. Pink Floyd haben Metal 1969, hoffentlich köpft mich jetzt keiner, aufgenommen und das so gemacht, weil das so gemacht werden musste.
Ja.
Und das klang so und das hat sich so
State of the Art.
Das hat sich so angefühlt, wie sich das angefühlt hat. Heute stellt sich keiner hin und sagt, Alter, wir müssen mal Metal neu aufnehmen. Klar, David Gilmour würde wahrscheinlich sagen, Alter, hätten wir 1969 die Technik von heute gehabt, dann wäre das Album nochmal eine ganz andere Nummer gewesen.
Ja.
Ja, aber dann wäre das heute derselbe Effekt. Dann würde man das heute hören und sagen, naja, das gehört genau in die Ära und es ist gut so, wie es war. Man muss Alben nicht neu aufnehmen, man muss Stile nicht kopieren, man muss, also es sei denn, es ist ein Stilmittel, also das Kopieren von Stilen, aber man muss auch nicht versuchen, sich dem Fortschritt zu verwehren.
Ja, ja, nicht mit, nicht ohne Not sozusagen, ne?
Was nicht heißt, dass ich 90% der aktuellen Veröffentlichungen nicht trotzdem scheiße finde, egal wie gut sie produziert sind.
Ja.
Weil, weißt du, Kreativitätlosigkeit.
Der Inhalt ist ja wieder eine andere Frage.
Ganz genau, darauf wollte ich hinaus.
Ja. Kommen wir mal so ein bisschen, wir haben jetzt eigentlich viel Studio-Talk gemacht.
Oh ja.
Bandleben, Studio-Talk.
Hi.
Es ist ja so, wenn man so Platten rausbringt und in so einer Metal-Band singt, dass man dann, wenn man sich irgendwie 6 Jahre eingeschlossen hat, muss man doch ja irgendwie auch mal auf Tour gehen oder Festivals spielen oder so.
Mhm.
Das ist geil, weil man irgendwie ein direktes Feedback bekommt, aber und das sage ich hier immer und das klingt immer ein bisschen traurig, aber es ist auch richtig anstrengend.
Erzählst du mir das oder deinen Hörern gerade?
wie ist das für dich, auf Tour zu gehen? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie 10 Shows nacheinander und du steigst in den Bus, denkst du dann, boah, geil, 10 Tage Party, oder denkst du, so wie ich, 10 Tage, 10 Auftritte nacheinander, seid ihr bescheuert, ich muss irgendwie jetzt alles tun, um mich nicht zu erkälten und das wird körperlich super fies.
Also, ich war ja auch mal in einer anderen schwedischen Band, mit der ich halt sehr viel mehr getourt habe.
Von mir aus geht beides.
Ja, anyway. Und das krasseste Erlebnis war für mich tatsächlich 32 Shows in 34 Tagen zu spielen, wovon 25 Shows Headliner-Shows 80 Minuten Set waren. Glaub mir, ich habe nicht einen Tag gedacht, yay, Rockstar sein ist so geil. Ich habe nur gedacht, was für eine Scheiße, ich will endlich nach Hause und in einem vernünftigen Bett schlafen oder was Vernünftiges essen. Es war auch eine Nordamerika-Tournee, was die Umstände natürlich nicht einfacher macht, da die meisten Clubs dort weder Catering anbieten, noch sowas wie Duschen besitzen.
Ja, das heißt, diese Gastfreundschaft, die man hier in Deutschland kennt, die ist ja fast überall anders nicht vorhanden.
Ja, vor allem in Deutschland wird man echt noch wie eine Band behandelt, also so, ey, da ist der Künstler.
Da hat man auch den Eindruck, dass die Leute auch teilweise zumindest den Eindruck, dass die Leute wollen, dass man da ist.
Das stimmt. In Amerika wurden wir auch schon Clubs verwiesen. So, ey, was wollt ihr denn hier? So, Alter, wir haben hier nachher einen Auftritt. Ach ja? Immer so, ja, wir stehen draußen an der Tür. Ach so. Ja, dann kommt mal rein, weißt du so. Aber nervt uns nicht so nah. Also das ist, ja, ich mag Touren. Ich setze alles da dran, möglichst viel Schlaf zu kriegen, gerade auf Tour, nicht krank zu werden und so weiter und so fort, weil das sonst meine Leistung beeinträchtigen würde. Gerade als Sänger ist das sehr schwierig und als Drummer überhaupt als Musiker. Aber ich glaube, Sänger und Drummer haben da nochmal spezielle Probleme, gerade bei der Mucke.
Wenn du als Drummer, wenn dir die Nase läuft, ist das natürlich auch unangenehm. Aber
funktioniert
das noch, Schlagzeug klingt wahrscheinlich genauso.
Wenn du aber, sagen wir jetzt mal, eine Grippe kriegst, bist du als Drummer, der bei 260, 70 BPM Blastbeats spielen soll für 60 Minuten jeden Tag, eher schlecht aufgehoben.
Also eine gewisse Konzentrationsfähigkeit braucht man doch, die dann...
Die Kondition lässt dann, glaube ich, eher nach. Und beim Sänger ist es halt so, wenn der durch die Nase singt, klingt es halt einfach mal scheiße. Also... ich bin froh, dass ich nicht mehr so exzessiv toure. Ich habe das mal hauptberuflich gemacht, ein paar Jahre lang, und bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Spiel immer noch gerne Shows, aber eben nur die Shows. Alles drumherum geht mir auf den Sack.
Okay.
Promoter gehen mir auf den Sack. Und ich wiederhole das gerne nochmal. Promoter gehen mir auf den Sack. Ich kann deren Standpunkt zwar verstehen, von wegen, ey, Hamburger Band, spiel mal in München. Ja, machen wir sehr gerne. Kostet 1200 Euro, weil sind 1800 Kilometer Weg, 6 Leute, Bus mieten, hast du nicht gesehen. Und dann haben wir noch nicht einen Ton gespielt, nicht gepennt, nicht gegessen.
Ja.
Dann sagt er, nee, das geht nicht, weil das ist zu teuer. Sag, was kannst du denn raustun? Ja, 600 Euro. Ja, davon krieg ich nicht mal den Bus bezahlt. Und dann spiele ich nicht in München.
Ja.
Das ist ganz einfach. Und diese Attitüde nervt mich. Wobei die da fast nicht mal was für können, denn der Markt ist so übersättigt mit Anfragen an Clubs von Bands, die überall spielen wollen, dass die sich quasi aussuchen können, wer bei ihnen spielt. Ja, und es gibt genügend Bands, die größer sind und mehr Leute ziehen als Negator.
Ja, das ist das Problem. Du kriegst den Kalender quasi auch weitestgehend voll mit Sachen, wo du absolut sicher sein kannst, dass es mega gut läuft.
Genau, und dann scheiß halt auf Negator, aber dann sag ich halt auch, ja, dann halt eben nicht, weil ich zahle nicht drauf. Mache ich nicht.
Ja, du machst das ja auch lange genug, dass du
ich muss mir nichts mehr beweisen. Ja. Ich war die ganze Welt betourt. Ich war überall. Ich habe in über 50 Ländern gespielt.
Du musst nicht mehr für einen Fuffi in der Kneipe.
Nee, auf dem Boden pennen. Und irgendwie einen Chili kriegen, das seit drei Tagen auf dem Herd steht. Nichts gegen Chili, ich liebe Chili.
Jedes Band mit die drei Bier.
Ja, ja, so Bierbongs, das ist auch immer der Knaller. Kommst auf ein Festival. Ach so, ja, ihr seid Headliner heute? Ihr habt hier 6 Bierbongs. So bin ich im Schrank.
Jeder kann einmal essen und darf ein halbes Bier trinken.
Sollst du Klavierlack oder was?
Ja, das ist...
Also nicht so ungut, aber wir kriegen halt schon... Weißt du, ich habe nie live gespielt, außer zu der Zeit, als ich es beruflich gemacht habe, um Geld zu verdienen. Ja?
Ja.
Und das sage ich den Leuten auch immer. Deswegen, jedes Mal, wenn mich ein Promoter fragt, was kostet ihr, kann ich dir nicht sagen, wo sollen wir denn spielen?
Ja.
Ich mache das immer abhängig von den Begebenheiten. Wie lange sollen wir spielen? Wie weit ist das von unserer Stadt weg? Und so weiter und so fort.
Du denkst dir keine Fantasiezahl aus.
Nee, gar nicht.
Als Gage
quasi. Ich bin schon so weit unten, dass das, also wenn ich viel verdiene ohne Merch bei einer Show, gehe ich mit 200 Euro plus aufs Bandkonto.
Ja.
Die sofort reinvestiert werden in eben die Band, wie zum Beispiel neues Merch für die Fans, weiß ich, die Albumproduktion letztes Jahr hat fast 10.000 verschlungen, die wir selbst bezahlt haben.
Ja, ja klar, das sind ja auch Kosten, die im Prinzip, also die man von außen in der Regel nicht sieht. Ja. Das ist Merch ist ein Kostenfaktor, der einfach, weil du natürlich immer in Vorleistung gehen musst, so einfach ist riesig ist. Wir haben jetzt auch gerade vermehrt irgendwie wieder Anfragen bekommen, klar, es wird kalt irgendwie, ob wir die unsere irgendwie letzten Hoodies nochmal neu auflegen. Mm. Und das ist ein ganz, das habe ich auch, glaube ich, bei Facebook einem Fan ganz konkret geschrieben. Also ja.
Kostet 17 Euro netto in der Herstellung.
Wir wollen das machen, auf jeden Fall. So, das ist überhaupt nicht das Problem. Aber nur weil jetzt 4 Leute mich gefragt haben,
genau,
kann ich es mir nicht automatisch leisten, 30 Hoodies drucken zu lassen.
Und vor allem, wenn das Motiv nicht mehr existiert, beziehungsweise das Sieb und der Film.
Darunter macht es halt gar keinen Sinn.
Du zahlst halt so drauf, das wollte ich gerade sagen. Ne?
Genau, also und das sind so viele Kosten, die für den Endkonsumenten eigentlich versteckt sind. Auch genau, was so eine Albumproduktion kostet. Also unser Album hat halt auch circa 10.000 gekostet. Das ist, da sind wir auch glücklich, dass wir das überhaupt hinbekommen haben. So. Aber eigentlich, wenn man das Ganze ökonomisch denkt, hätten wir was ganz anderes machen müssen.
Ja,
also
wir auch.
Kein Album zum Beispiel.
Ja, ist einfach digital irgendwo hochladen.
Ja,
und hoffen, dass was passiert.
Irgendwie so eine Eigenproduktion
oder
machen,
Bandcamp
preisgünstige.
Oder sowas.
Ja, aber das, klar, kann man heute auch vor allen Dingen bei so Nischenmusik, ist es natürlich nichts, wo man sagen kann, ich mache eine Band und dann geil, jetzt gibt's Kohle. Außer bei Jan offensichtlich, weil
der nicht da
sonst
ist.
Wäre er ja heute da, ja, genau, und könnte nicht um die Welt jetten von dem Pyogenesis-Geld.
Gut, scheiß raus.
Das ist natürlich eine andere Liga.
Ja, ja, aber echt. Können wir nur von träumen.
Naja. Also, wir können quasi schon mal festhalten, Musik
ist ein undankbares Geschäft.
Ist ein undankbares Geschäft, auf jeden Fall.
Also vor allem in Bezug auf Geschäft.
Ja, ja, genau.
Der Business-Part ist für den Arsch.
Als Business sieht. Das haben wir hier im Podcast auch schon öfter gehört, dass Leute sagen, okay, alles abseits von dem Musikmachen, wo man konkret Musik macht, ist eigentlich nervig. So.
Und dann wird es halt schwierig, weil wenn man nämlich sagt, man macht das aus reiner Passion, muss man es trotzdem irgendwie finanzieren. Das ist ja das Problem.
Es wird nicht auf einmal billig dadurch. Ja.
Genau, weil ein Schlagzeug kostet einen Satz Becken, sagen wir mal 7 Becken, so ein für ein normales Drumkit inklusive Hi-Hats sind bis 2.000-3.000 Euro je nach Becken.
Ja.
Ein Satz, ein fünfseitiger Bass, Satz Saiten kostet 80 Euro.
Ja.
So, also nur, weißt du, ein neues Mikro kostet nur das, der Sender kostet 170 Euro.
Genau, ich habe mir gerade einen Korb gekauft für mein Mikro, weil der schon so durch war.
Ja.
Und da gibt es halt auch wirklich nur das Originalersatzteil.
Ja.
Und der günstigste Preis, den ich gefunden habe, war 30 Euro.
So, jetzt pass auf, viel besser. Ich habe einen Shure SM58 inklusive Sender, also dieses BLX24 heißt
die,
das.
Die kabellose Version sozusagen,
ja,
mit der Kapsel.
Genau. Jetzt wollte ich, weil das auch Ding so verdellt war und schon gerostet ist, weil das so alt ist, wollte ich die Kugel oben ersetzen, also diesen silbernen Korb, den man immer auf Mikrofonen
genau,
sieht.
Genau, den Korb, ja.
Genau. Gibt's nicht, weil der Sender ist quasi in dem Mikrofon fest verbaut.
Ja.
Und was du tauschen kannst, ist halt eben der Korb, wo das Mikrofon...
Da ist die Kapsel vom Mikro mit drin, ne?
170 Euro. Ist quasi wie ein neues Mikrofon kaufen.
Ja.
Nur eben noch teurer, weil ein kabelgebundenes Mikro kostet halt eben nur 90 Euro.
Genau.
Nur
ja.
90 Euro. Ne?
Gut, da haben wir aber noch Glück, weil die Mikros muss man nicht ganz so oft tauschen.
Ja,
die,
das ist schon richtig. Also
die Verbrauchsteile. Aber ja, das sind ja alles Kosten, die nicht günstiger werden. Und wenn man auf so einem, also auf einem gewissen Level, und ich sag mal, das ist jetzt nicht, da geht es ja nicht um Riesenproduktionen, aber man kann eben jetzt auch nicht da mit irgendwelchen Harley-Benton-Gitarren auflaufen und nur das Billigste vom Billigsten kaufen.
Ja.
So,
das ist halt genau der Punkt,
nicht,
was die Leute leider auch immer oft nicht sehen. So dieses, ja, wieso habt ihr keine neuen T-Shirt-Motive? Wieso klingt ihr live nicht wie auf der Platte? Ja, weil halt ein Camper, also ein programmierbarer Verstärker.
Profiling Amp,
ja. Kostet halt, weiß ich, was 5.000 Euro oder 4 oder was weiß ich, was die Dinger kosten.
In Wirklichkeit sind es etwa 2, aber ja.
Ja, für mich als Sänger sind es gefühlt 8.
Ist immer noch Geld.
Wo ich dann immer denke, ja, Alter, und ne, was du eben schon sagtest, man, so gerne ich für die Leute Musik mache und für mich auch Musik mache, es muss halt finanziert werden. Und das kann man halt nur so lange oder bis zu einem gewissen Grad aus der eigenen Tasche machen. Und dann wäre es schon schön, wenn sich das zumindest refinanzieren könnte.
Ja, wenn sich so ein bisschen wenigstens trägt, ne?
Wie gesagt, ich habe einen tollen Job, ich verdiene genügend Geld, um mir ein Haus auf dem Land leisten zu können. Ich mache kein Geld mit der Musik, sondern alles, was ich mit der Musik, wenn überhaupt, verdiene, wird direkt reinvestiert in die Band. Sei es neues Merch, neue Instrumente, neue weiß der Geier was.
Ist bei uns genauso. Also
um halt eben den Fans das bestmögliche Ergebnis geben zu können,
genau,
in meinem Rahmen.
Ja, und dann auch mal ein neues Shirt machen zu können, ja, oder eben auch den Sound geiler zu machen, ja, oder Lichttechnik zu kaufen oder was auch immer man alles so machen kann.
Wir haben nicht mal einen eigenen Tontechniker, Alter.
Ja.
Da geht's schon los. Wir haben nicht einen eigenen... Ja,
kann man sich in der Regel nicht leisten.
Kostet 150 Euro, wenn er günstig ist, pro, ja, Show.
Ja.
Netto.
Mhm.
Ja, die habe ich nicht.
Ja. Ja, wir haben angefangen, mit einem Tontechniker zusammenzuarbeiten, der da sehr, der so ein bisschen auch seinen Preis anpasst sozusagen,
ja, ne,
danach,
verstehe,
was wir kriegen und so, aber am Ende des Tages ist es auch da so, in der Regel zahlen wir drauf, um, ja, den haben zu können, ja, um den Sound haben zu können, und es ist auch bei uns so, bei Johnny Death Shadow in der Bandgeschichte hat noch nie jemand einen Euro aus der Band rausgeholt,
ja,
für sich, also so, ja, nach dem Motto Gehalt oder,
ja, ja, nee,
cool, ich bin der Sänger, ich nehme mir jetzt mal einen Fuffi aus der, ja, Bandkasse.
Ja.
Den, entweder gab es den Fuffi nie oder, oder man wusste zumindest schon immer, wo der hingeht.
Ja, genau, also, so ist es bei uns aber auch.
Und das ist ja auch dieser Punkt, wenn man dann sagen würde, man würde zum Beispiel Leute bezahlen, also wenn du sagst, selbst wenn ich jetzt sage, für einen Gig kriegt jeder in meiner Band nur einen Fuffi, was ja an sich für den Job, den du da machst, wenn du es als Job verstehst, ein Witz ist,
ja,
dann sind immer noch zu viele Leute dabei.
Ja.
So,
ja.
Das ist, naja.
Und wie gesagt, ich will nur mal festhalten, das ist keine Beschwerde, die ich hier gerade von mir gebe. Ausgehend, also unser Gespräch war jetzt eben ausgehend von der Aussage, ich oder Promoter nerven mich.
Ja.
Nochmal, ich verstehe, aus welcher Position die kommen, die müssen den Club voll kriegen und die müssen auch ihr Geld machen und so weiter und so fort. Aber es ist halt ein Teufelskreis und den kann der Künstler nicht durchbrechen, es sei denn, er zahlt, sagen wir mal, 2 Jahre lang drauf in der Hoffnung, dann so bekannt zu werden,
dass es sich dann
automatisch, dass es sich dann refinanziert. Und diese Zeiten sind mit ganz wenigen Ausnahmen einfach vorbei. Mhm. Es gibt halt immer mal wieder so ein Wunderkind an Band, das, klar, dann irgendwie
mal. Was man so mitkriegt, die sind auf einmal überall und dann,
ja, ja, genau,
so ein Hype. Aber, genau, das stimmt, das ist echt selten geworden. Ja.
Und auch das ist keine Beschwerde, sondern eine Feststellung. Ja, aber dann, wie gesagt, sind wir auf der Waage zwischen Passion und macht mich kaputt.
Genau, warum machst du Musik?
Weiß ich nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt?
Weiß es nicht.
Weiß ich nicht mehr.
Aber du könntest auch nicht anders.
Doch.
Okay.
Und es ist auch in absehbarer Zeit.
Das heißt, wenn jetzt das Album ist jetzt draußen, dann spielt ihr
ein bisschen, was habe ich noch zu sagen?
Spielt ihr ein bisschen, okay, da kommt noch was. Aber es ist, du kannst dir durchaus vorstellen, dass es diesen Punkt gibt, wo du sagst, okay.
Ich habe den Punkt schon. Der ist, ja, der ist, der steht schon. Ich weiß, wann der passieren wird.
Okay.
Der steht schon geschrieben in Stein. Ich verrate jetzt natürlich.
Du bist einer der wenigen Leute, denen ich zutraue, dass du es wirklich in den Stein reingeschlagen hast.
Ja, ganz so krass war es nicht. Aber ich habe, also ich für meinen Teil als Mensch, der Musik macht, habe bereits eine Entscheidung getroffen, wann ich in der Form wie jetzt das nicht mehr tun werde.
Mhm.
Und das ist relativ absehbar.
Okay.
Das muss ich A, zu meiner aus gesundheitlichen Gründen machen. Und ich mache es jetzt schon 23 Jahre.
Mhm.
Ja. Deswegen habe ich die Leidenschaft nicht dafür verloren, aber die, na, der Energieaufwand wird, je älter ich werde, gerade in der Musik, immer höher. Das, was bei rauskommt, aber nicht mehr.
Ja.
Was nicht heißt, dass wenn Negator jetzt nochmal durch die Decke gehen sollten und wir mit einmal nur noch Angebote für Headliner-Tourneen kriegen würden, dann würde ich noch genauso denken, weil mein Körper mir dieselben Signale gibt,
ja, okay,
und meine Logopädin mich schief anguckt und sagt, bitte geh nicht mehr hin. Ja, das,
ja,
ist so.
Ja.
Also von daher, das ist absehbar.
Okay, spannend. Ja, ist, glaube ich, was wir in der Form im Podcast auch noch nie gehört haben.
Hm.
Also ganz spannend.
Weißt du, ich habe halt noch genug andere, um das kurz zu Ende zu bringen, ich habe halt noch genug andere nicht Projekte, sondern Leidenschaften,
ja,
denen ich gerne mal nachgehen würde, was im Moment nicht geht.
Wo du auch gern Zeit für hättest, quasi.
Genau. Mhm. Zum Beispiel mein Haus.
So kleine Sachen.
Ja, oder meine, weißt du, meine Lebenspartnerin. Ja. Vielleicht mein Hund. Ja. oder reisen. Ich würde mal wieder gut essen gehen wollen. Also ich esse eigentlich nur gut, aber ich würde gerne mal nicht mehr nur gut kochen müssen, um gutes Essen zu kriegen, sondern mich auch mal wieder bekochen lassen. Irgendwo im Urlaub am besten. Aber das Wort mit U spreche ich eigentlich nicht laut aus.
Ja, ich habe vor kurzem tatsächlich Urlaub gemacht.
Ur was?
Aber auch, ich bin weggefahren.
Ach so,
geflogen sogar.
Aber wow.
Aber das ist bei mir auch so gefühlt, also weniger als alle 10 Jahre, dass ich, also ich habe mal so Städtetrips gemacht oder so, aber ich war wirklich mal so fast 2 Wochen weg und das
wow, daran kann ich mich
war für mich auch wirklich, zuerst auch sehr merkwürdig.
Das glaube ich also, sofort, ja.
Aber ja, ist abgefahren. Kannst du dann ja mal ausprobieren, wenn du mit der Musik durch bist.
Ich habe sogar schon Pläne, also meine Partnerin ist ja so geil, die ist leider noch nicht so viel rumgekommen und wir gucken unheimlich gerne Sendungen über Essen. Mhm. Netflix Chef's Table zum Beispiel kann ich jedem nur ans Herz legen, der gutes Essen zu schätzen weiß. Und wir suchen uns unsere Reiseziele nach Chefköchen und deren Restaurants aus.
Geil. Ja, das ist ein guter Ansatz.
Also, oh, da müssen wir unbedingt mal essen. Wo ist das? Ja. Argentinien. Naja, dann müssen wir halt nach Argentinien fliegen, solange der noch lebt am besten.
Ja, klar.
Na, und da die nicht jünger werden und schon in der Regel älter sind als ich, und jetzt bin ich noch nicht so alt, aber gefühlt bin ich schon echt richtig alt, so körperlich, bin ich echt runter.
Also ein Standardzitat von mir an einem Tag nach einem Auftritt ist immer, ich bin 1000 Jahre alt.
Gefühlt, ja. Ich komme von diesem Film gar nicht mehr runter. Ja, das geht jetzt so weit, dass ich nächste Woche, also ich habe jetzt demnächst, habe ich eine Atlas-Korrektur.
Habe ich schon von gehört.
Eine maschinelle allerdings.
Okay.
Nicht so ein Physiotherapeuten-Quatsch, sondern.
Gut, also vielleicht die letzte Gelegenheit, ihn zu hören hier.
Aber echt, ich habe echt ein bisschen Angst und Respekt vor dieser Methode, aber die soll sehr bewährt sein, so nach einem Schweizer Vorbild. Bla bla, jetzt keine Werbung machen, ich weiß nämlich nicht, ob es gut wird. Aber ich hoffe, dass es gut wird, weil ich würde gerne mal, weißt du, ich erinnere mich an keinen Tag, an dem ich nicht mit Kopfschmerzen aufwache.
Ach, scheiße.
Und das seit ungefähr, ich weiß nicht, gefühlten 20 Jahren, aber es sind vielleicht auch nur 10 oder 12.
Ja.
Und Headbang und der Lebensstil als Musiker, gerade als Berufsmusiker, haben da nicht zu beigetragen.
Ich musste sehr hart lernen, auf der Bühne weniger mit dem Kopf zu machen und mehr den Körper so den Torso und die Hüfte zu bewegen, um nicht massive Kopfschmerzen Hüfte einfach bewegen? Nur vom Bang.
Was war ich das letzte Mal meine Hüfte bewegt? Frag mal meine Frau. Ey.
Schwierig.
Nein, so schlimm ist nicht, aber also manches Mal wache ich morgens auf und denke, was ist hier los? Ich bin noch keine 40, nicht mehr weit weg, aber alter Schwede, ich fühle mich wie fast tot.
Ja.
Und die Musik hat da viel zu beigetragen, weil es halt eben so eine kräftezehrende Geschichte ist, auf einem physischen Level einfach total, ja wie, was sagtest du, Marathonsprint?
Das ist ein Marathonsprint eigentlich.
Und das jeden Tag, wenn man dann auf Tour ist oder halt eben, aber weißt du, die Arbeit um so ein Album herum ist ja auch.
Ja, das ist total kräftezehrend alles.
Ja.
Also bei unserem letzten Album hatte ich dann auch irgendwie relativ spät noch Vocals fertig gemacht in der Produktion. Da hatte ich auch irgendwann mal so 3 Tage in der einen Woche, wo ich jeden Tag wirklich dann stundenlang Schreie gemacht habe. Und gegen Ende hat mir auch der Kopf so gehämmert, dass ich auch, da habe ich auch gemerkt, okay, das ist, eigentlich denkt man, das ist ja ganz entspannt, du gehst ins Studio, du sitzt ja auch erstmal viel rum, da wird ja auch viel gewartet und irgendwelche Sachen gemacht.
Ja, ganz furchtbar, ja.
Aber dann ist eben auch auf einmal, musst du da auch wirklich
Vollgas geben
und dann kannst du ja auch nicht, also vor allen Dingen, wenn du es dir nicht leisten kannst, nicht sagen, ach Leute, jetzt ist zwar erst 14 Uhr, aber wir machen mal Feierabend, mir geht's nicht so gut.
Nee, ihr habt noch 3 Stunden.
Die Termine sind selten und teuer.
So ist es, per Minute quasi.
Also wir waren auch viel zu lange im Studio, also finanziell gesehen, von daher.
Ich da noch was kurz zu sagen darf.
Natürlich.
Ich hab das große Glück haben können, in meinem Leben auf bisher, ich glaube, 19 Veröffentlichungen drauf zu sein, als Sänger.
Nicht schlecht.
Und ich habe nie mehr, egal ob es jetzt nur ein Song war oder 3 oder ein ganzes Album, ich habe nie mehr als 8 Stunden am Stück für ein ganzes Album zum Einsingen gebraucht. Okay. Für diese Art des, mit dieser Art des Gesangs.
Ja.
Es lag mir halt einfach immer. Das letzte Album jetzt hat fast volle 5 Tage gedauert. Nur um mal eine Relation zu geben für ich werde halt auch nicht jünger.
Ja.
Und das hat mich getroffen wie ein Hammer. Nicht ganz unvorbereitet, deswegen auch die Logopädie, von der ich die ganze Zeit spreche. Also ich bin jetzt seit ich weiß gar nicht, letztes Jahr Januar oder so in logopädischer Behandlung, wegen noch ein paar anderer Geschichten. Aber ja, dann stehst du nämlich das erste Mal vorm Mikro und denkst, ja, ja, kein Problem. Und dann, ach ja, warte mal, ist ja doch jetzt mit einmal ein Problem.
Ja.
Also es artet dann auch in Arbeit aus und ich musste zum Beispiel noch nie für diesen Gesang üben. Mhm. Ich habe mit 12 irgendwann den Mund aufgemacht und hatte so eine Stimme wie jetzt und habe halt
und dann ging
geschrien,
das,
wie man so schön sagt.
Ja.
Heute, wenn ich nicht 3-4 Mal die Woche bei mir im Haus mittlerweile probe, früher musste ich immer noch eine Stunde Auto fahren zum Proben.
Das ist natürlich geil, wenn man das im eigenen Haus machen kann.
Ja, das geht aber auch erst seit kurzem, also seit einem halben Jahr. Und
wenn ich hier anfange, schreien zu üben,
Nee, ich habe keine Nacht, das ist tatsächlich ein eigenes Haus und so. Also das ist wirklich purer Luxus, den ich aber auch mit meinem normalen Job bezahle und nicht mit meiner Musik.
Ja, ja, genau.
Wenn ich das nicht 3-4 Mal die Woche mache, dann habe ich ernsthafte Probleme, auch nur im Ansatz so zu klingen, wie man das von mir vielleicht gewohnt ist.
Ja, was man auch erwartet.
Total. Also auch die eigene Erwartungshaltung.
Ja, ja,
das ist ganz furchtbar. Das fickt einen dann im Kopf auch ganz schlimm.
Wenn du jetzt mit Negator ein Headliner-Show gespielt hast und du kommst von der Bühne, was ist das Erste, was du dann machst?
Ein Rauchen.
Klingt gesund für die Stimme.
Tatsächlich hat Rauchen keinen Einfluss auf die Stimmbildung.
Okay.
Null.
Also
es gibt einige Mundwasser, die haben Stimmbildungsauswirkungen.
Also funktioniert es auch nicht für die raue Stimme, wenn man jetzt klingen will wie du, ist Rauchen auch nicht der richtige Tipp.
Nee, das hat tatsächlich was mit, ein bisschen anatomisch werden, also ich leide unter einer Kondition, die nennt sich Diplophonie. Kurz erklärt, die Stimmlappen, Stimmbänder, ist das, womit man eigentlich spricht und singt. Die sind weiter unten im Hals und darüber gibt es noch zwei kleine Stimmlippen, wenn man so will, die heißen Taschenfalten. Wenn man jetzt mal genau auf meine Stimme hört, hast du unten drunter immer das und oben drüber immer das. Wenn ich normal rede, hörst du alles beides. Das
ist eine Mischung dann.
Genau. Das ist diese Diplophonie, das heißt, das ist, ich benutze quasi immer alle Stimmbänder.
Ach so, okay.
Was total beschissen ist, weil das natürlich auch doppelt so schnell abnutzt.
Die Belastung ist dadurch auch viel
größer. Genau,
viel
was wiederum in einer Dysphonie geendet hat, also eine verminderte Belastbarkeit der Stimmbänder, Stimmlappen, was im Alter nicht besser wird, sondern schlimmer. Und wenn man sich anatomisch Mann und Frau mal anguckt, kriegen Männer in der Regel im Alter eine höhere Stimme und Frauen eine tiefere. Das ist so im Allgemeinen, kann man das so pauschalisieren, mit Ausnahmen natürlich. Bei mir ist genau andersrum, meine Stimme wird immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer über die Jahre. Und es ist wie ein Tremor. Das heißt, der Tremor ist irgendwann so schlimm, dass du ihn nicht mehr siehst.
Ach so.
Wenn du das auf die Stimme transportierst, ist meine Stimme quasi irgendwann weg. Deswegen bin ich in logopädischer Behandlung. Das ist der eigentliche Grund. Jetzt muss man sich diesen Gesang vorstellen. Die Technik, die dafür notwendig ist, diesen Gesang zu machen, um eben nicht mit Modulationen, also mit Stimmmodulationen zu arbeiten, die man ja selber, ich rede nicht von technischen Effekten, sondern von genau, Stimmmodulation eben. Wenn ich zum Beispiel versuche hochzusprechen, was total albern klingen würde, wäre eine Stimmmodulation. Das hat Auswirkungen auf den ganzen Körper, weil das geht von der Kehlkopfmuskulatur in den Nacken, in die Schultern, in den Kopf, in den Rücken, wenn du scheiße sitzt, dich bewegst. Und also das hat weitreichende Auswirkungen. Und da kämpfe ich im Moment gegen an. Das nervt hart. Aber ja, das Rauchen hat damit nichts zu tun, Saufen hat damit nichts zu tun. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Ja.
Sondern die Größe des Kehlkopfes, wie die Muskulatur beschaffen ist und wie gut und wie schlecht sich der Kehlkopf heben und senken lässt. Das wäre quasi die fachliche Erklärung dafür. Sehr grob zusammengefasst. Also falls Logopäden zuhören, nicht böse sein. Ich habe es so gut erklärt, wie es ging.
Also ich bin jetzt auf jeden Fall auch interessiert, mal zu einem Logopäden zu gehen.
Ich kann dir meine nur empfehlen.
Sehr, sehr gern.
Das ist die Beste auf ihrem Gebiet.
Ich werde mal austauschen.
Definitiv.
Es ist auf jeden Fall interessant, weil ich auch ich habe auch, wie habe ich angefangen? Ich habe irgendwas im Auto gehört, irgendwelche Hardcore-Punk-Sachen und habe dann da mitgeschrien und dann konnte ich es irgendwie.
Ja, genau.
Und habe dann natürlich, hat sich das auch verändert, aber was da so richtig passiert, ist natürlich trotzdem ein Mysterium. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich, wenn ich jetzt Töne singen muss sozusagen, kann ich das eigentlich ganz schlecht steuern, was da für einer rauskommt.
Also du meinst den Key halten oder was?
Genau, wenn ich den kurz vorher höre, wenn ich zum Beispiel irgendwas singe Und also ganz schwer, und jetzt kommt ein Johnny Depp Shadow Geheimtrick.
Oha.
Wenn es eine Stelle ist, die ich nicht gut singen kann oder wo ich, meistens geht das, wenn man es dann einmal hinkriegt, dann geht's ja.
Ja.
Ne, dann kann man es auch abrufen. Aber in so einer Albumproduktion, wenn ich die Stelle noch nicht gut singen kann, dann singe ich die ein. Wir machen die mit Autotune, wahrscheinlich nicht wirklich Autotune, ich glaube mit Vocaline oder so, genau auf die Töne, wo es hin soll. Mm. Und wenn ich das dreimal gehört habe, kann ich singen.
Ist Autotune, ist das, ja.
Ja,
okay.
Also quasi mit dem Computer wird es dann genau auf die Töne gedrückt.
Hört.
Das höre ich mir ein, zweimal an.
Verstehe, du musst das einmal verinnerlicht haben.
Und dann kann ich es auch singen, aber ich kann nicht sozusagen an einem Klavierton oder so, kannst du nicht sagen, sing mal ein A-Ding.
Ja, weil das ein anderes Feedback ist. Ich weiß aber, ich mache es tatsächlich ähnlich. Das ist
so ein Schwingungsding irgendwie.
Genau, ja, das hat was mit dem eigenen Feedback zu tun tatsächlich. Meine, auch wieder Logopädin hat mir das mal erklärt, weil ich mache was Ähnliches. Wenn ich eine Stimme habe, einen Part habe, wo mir, ich sag mal, hochgeschrieene, der Einfachkeit halber, hochgeschrieene Passagen schwerfallen, singe ich die Passage erstmal tief ein und dann hoch drüber, während ich das Tiefe höre, weil es mir irgendwie erlaubt, durch das Feedback meiner eigenen Stimme, das ich bekomme durch die tiefe Aufnahme, meine Stimme anders anzupassen.
Ja.
Was ich total schräg finde.
Weil die Töne eigentlich stimmen.
Ja.
Nur halt tiefer.
Nur halt irgendwie, genau,
viel tiefer. Oktaven drunter oder irgendwie so.
Naja, genau. Ja, also ich mache es halt ähnlich.
Ja.
So.
Witzig, ja. Da müssen wir uns gleich nochmal austauschen, dass ich auch mal in eine vernünftige Behandlung komme.
Ja.
Ansonsten sind wir soweit durch.
Oh, wow.
Wir haben schon ein Stündchen geschnackt.
Jetzt haben wir noch so viel zu erzählen.
Ja,
es ist
schwierig.
Ah.
Ihr findet diesen Podcast unter www.bandleben.de, im iTunes Podcast Verzeichnis natürlich, auf Spotify findet ihr uns, überall da, wo es Podcasts gibt, im Großen und Ganzen. Nächste Woche oder in der nächsten Folge ist Jan vielleicht auch wieder dabei, wenn er sich denn herbequemt. Vielen Dank an dich.
Ich habe zu danken für die Einladung.
Wir hatten heute Nachtgarm von Negator zu Gast und haben ein bisschen über Gesang und Metal und Schwierigkeiten.
Ja, im Alter.
Schwierigkeiten im Alter. Damit entlassen wir euch in die dunkle Nacht der norwegischen Wälder.
Oh ja.
Tschüssi.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.